Hey Sarah, wir haben uns in der letzten Zeit ja ziemlich viel mit Wut- und Trotzausbrüchen in der frühen Kindheit beschäftigt, stimmt's?
Ja, absolut. Wir waren auf der Suche nach etwas, das Eltern hilft, den Stress, den diese Entwicklungsphase mit sich bringt, irgendwie leichter zu bewältigen.
Genau. Wir wollten, dass dieser negative Anstrich, den diese Zeit nach dem ersten Geburtstag hat, aus den Köpfen der Eltern verschwinden kann. Wir freuen uns nämlich, wenn die Kinder anfangen zu laufen. Wir freuen uns, wenn sie zum ersten Mal Mama oder Papa sagen. Aber wenn sie sich zum ersten Mal vor Wut auf den Boden werfen, finden wir das blöd und es stresst uns total.
Absolut. Dabei verrät uns das Trotz- und Wutverhalten so viel über die Autonomieentwicklung unserer Kinder und steht eigentlich nur für eine riesige Möglichkeit, die Beziehung zum eigenen Kind zu vertiefen. Wenn es uns gelingt, gut und tricky zu reagieren.
Ja, das ist das, was Eltern meist suchen. Eine Art Leitfaden, an dem sie sich in kniffligen Situationen entlanghangeln können. Und ich finde, uns ist da was ziemlich Tolles und Cooles gelungen, oder?
Absolut. Wir haben nämlich für euch einen Videokurs gebaut, in dem ihr alles findet, was ihr braucht, wenn ihr mehr über diese Phase erfahren wollt. Wir erklären dir, warum das Verhalten plötzlich so ist. Wir machen dich auf einige Beobachtungen aufmerksam, die dir vielleicht in Wutmomenten noch nicht so aufgefallen sind.
Und wir zeigen dir ziemlich wirkungsvolle Strategien, wie du diese Situation elegant und geschickt auflösen kannst. Du kannst diesen Kurs ab dem 15. November erwerben und mit dem Early Bird Rabatt hast du jetzt die Möglichkeit, schon ab dem 1. November dir deinen Zugang zu sichern. Klingt interessant für dich? Das ist es auch wirklich. Mach dich auf den Weg und entstresse deinen Kleinkindalltag mit unseren Tipps und Erklärungen. Du findest neben Erklärvideos und vielen alltäglichen Beispielen ein informatives Handout mit Bonusmaterialien für dich. Den Link zum Video findest du in den Shownotes dieser Podcast-Folge.
Sehe, wenn ich Eltern habe, die von Anfang an dieses Bedürfnisthema nicht gut verstehen und überhaupt nicht an Selbstfürsorge denken und an die eigenen Bedürfnisse denken, dann sitzen die irgendwann vor mir, wenn die Kinder 2, 3, 4 sind und können einfach nicht mehr oder sagen, dieser ganze Bedürfniskram, das funktioniert alles nicht, jetzt müssen wir doch wirklich mal mit Strafen kommen oder so. Ne? Das ist so das, was passiert. Und ich glaube, was wirklich die wichtigsten beiden Aspekte daran sind, einmal zu sehen, dass Bedürfnis eben in beide Richtungen gehen muss und wie ich von Anfang an eben auch auf meine Selbstfürsorge gucke und zum anderen tatsächlich den Bedürfnisbegriff auch richtig zu verstehen.
Hallihallo! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lieblingseltern, dem Podcast für Eltern mit Themen rund um die frühe Kindheit. Heute soll es um ein Thema gehen, das wohl jede Mutter und jeder Vater kennt. Herausfordernde Zeiten im Elternleben. Die ersten Jahre mit Kind sind intensiv, turbulent, wunderschön, aber eben auch kräftezehrend und manchmal überfordernd. Wenn die Nächte kurz, die Erwartungen groß und die eigenen Kräfte oft am Limit sind, höre ich in meinen Mütter-Kind-Gruppen und in den Beratungen schon oft mal ein Uff, das hatte ich mir eigentlich anders vorgestellt. Und in vielen Familien ruckelt es sich dann irgendwie nach einiger Zeit wieder zurecht und in anderen bleibt die Überlastung manchmal ein Dauerzustand. Und genau hierüber würde ich heute gerne mit Inke Hummel, Pädagogin, Familienbegleiterin und erfolgreiche Autorin zahlreicher Bücher über bindungs- und beziehungsorientiertes Aufwachsen sprechen. Hallo Inke.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich bin unglaublich froh und auch echt ein bisschen aufgeregt vor unserem Gespräch hier und sag's gleich schon mal vorweg, wie beeindruckt Das habe ich eben schon in unserem Vorgespräch ein bisschen gesagt, wie beeindruckt ich von deiner Energie bin, die du so an den Tag legst. Nicht nur, dass du irgendwie quasi fast jedes Jahr ein neues Buch schreibst, die tatsächlich auch gelesen werden. Ich folge auch deinem Insta-Kanal schon einige Zeit und der sprudelt ja irgendwie schier täglich über vor pädagogischen Statement, vor wertvollen Tipps für Familien und Hinweisen, wo der nächste Elternabend und die nächste Lesung mit dir stattfindet. Also, das beeindruckt mich echt total. Das habe ich dir schon gesagt. Wie machst du das?
Ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass das für mich mehr Leidenschaft als Arbeit ist. Es hat auch ein bisschen gedauert, bis mein Mann das verstehen konnte, dass wirklich meine Arbeit auch mein Hobby ist und ich deshalb nie so ein richtiges Ende habe, weder im Denken noch im Machen. Und dadurch, ja, ergibt sich einfach so viel. Und das andere ist so ein bisschen, dass sich alle meine verschiedenen Arbeitsbereiche so wundervoll miteinander verzahnen. Also wenn ich eine Beratung habe, dann kommt irgendein Impuls, den ich gerne anderen Eltern noch weitergeben möchte, auf Instagram. Dann meldet sich bei Instagram irgendeine Erzieherin, hat noch einen Gedanken dazu, den ich wieder irgendwo in den Text einfließen lassen kann oder so. So kommt es im Grunde. Das ist ja, irgendwie leichtfüßig aussieht und doch wieder viel ist, aber insgesamt einfach sehr viel Spaß macht.
Ja, also es sieht leichtfüßig tatsächlich aus und ich bin auch echt wirklich für mich ist das alles sehr warmherzig und verständnisvoll und echt klug. Also das, was du sagst und schreibst, das zeugt echt davon, dass du das nicht erst seit vorgestern machst und dass du wirklich weißt, wovon du sprichst.
Ja, danke schön. Mir ist immer wichtig, die Eltern wirklich gut abzuholen, weil ich das so fürchterlich finde, wenn man denen irgendwie nur mit irgendwelchen Vorwürfen kommt oder mit Beschämungen oder weiß ich nicht, ne? Also so wollen wir mit Kindern nicht umgehen, aber ich möchte auch mit Eltern so nicht umgehen.
Ja, das ist ja auch dann nicht produktiv. Sobald Vorwürfe auch nur erahnt werden oder missverstanden werden, ist ja das Ergebnis, also das, was wir erzielen möchten mit Beratung, gleich geht ziemlich in eine andere Richtung dann oftmal.
Ja, genau.
Ja.
Ja, genau. Dann klar geht die Bereitschaft einfach zu, ne? Auch hinzuspüren und was zu verändern.
Ja. Also, es war für mich ganz schwierig, bei deiner Riesenpalette, die du so abdeckst, mich für ein Thema zu entscheiden. Und dann habe ich gedacht, so pass auf, wagen wir mal den Rundumschlag. Das heißt, ich würde mich gerne heute mit dir darüber unterhalten, was eigentlich für junge Eltern, also die Menschen, die uns hören, haben Kinder in den ersten 3 Jahren. Das heißt, die beschäftigen sich noch nicht mit Schule und Hort und, sondern junge Kindheit, frühe Kindheit. Was macht es eigentlich für junge Eltern so herausfordernd, diese erste Zeit zu meistern, sage ich mal, und diese erste Zeit so zu verbringen, dass alle mit heiler Haut und mit einem guten Gefühl da rauskommen? Das heißt, ich würde mir gerne mit dir heute angucken, welche Themen begegnen Eltern eigentlich und in welche Fallen können sie tappen? Und vielleicht fangen wir erstmal mit der Babyzeit tatsächlich an. Das heißt, zwei junge Menschen bekommen ihr erstes Kind. Was siehst du da? Was hörst du da? Was beschäftigt diese Menschen?
Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist tatsächlich, dass man sich trotz Lektüre und weiß ich nicht, auch Gesprächen mit anderen Eltern oder mit den eigenen Eltern im Grunde auf vieles einfach gar nicht vorbereiten kann. Gerade das ganze Emotionale, was da so hochkommt, was das Kind oder die Tatsache, Verantwortung für ein Kind zu haben, was das so emotional mit einem macht, da kann man sich vorher nicht richtig drauf vorbereiten. Das kann man sich nicht ausmalen, das kann easy sein und das kann auch ganz schwierig sein. Und dann kann das gerade auch zu zweit schwierig sein, weil das eben auch nicht gesagt ist, dass es mit meiner Partnerperson genauso geht wie mir, sondern da kann es noch mal ganz anders sein. Da können Themen hochkommen, von denen man bisher gar keine Ahnung hatte, dass die in einem schlummern. Das macht es schwierig. Und dann natürlich auch dieser Grad an Fremdbestimmung, der dann ins Leben kommt, den man auf so eine krasse Art und Weise an keiner anderen Stelle hat wie bei einem Baby, das eben schreit, wenn es schreit und nicht schläft oder nur schläft, wie ihm eben danach ist. Man hat ja so gar keine Mitbestimmung in ganz vielen Bereichen. Und da sich einzugrooven, das ist eine riesige Herausforderung.
Ja, das erlebe ich auch so, das finde ich auch. Und ich, genau, ich bin ja schon ein wenig älter als die Mütter und Familie, mit denen ich so zu tun habe. Und mein Eindruck ist, dass Eltern heute unglaublich viel wissen. Das heißt, die sammeln sich ganz, ganz, ganz viel Wissen ran, was so Entwicklung im ersten Jahr oder überhaupt Entwicklungspsychologie so betrifft. Und das, was du gerade angesprochen hast, da haben die sich noch nie mit beschäftigt. Das heißt, was das tatsächlich bedeutet. Und das vielleicht, also ich weiß nicht, wie dein Eindruck ist, aber meiner ist, dass die Eltern vor 15 Jahren, das ja, die Kinder waren ja dieselben, ne? Die Kinder haben sich ja nicht wesentlich verändert, dass das eine, dass die Bereitschaft oder die Fähigkeit, sich da so drauf einzulassen, eine andere war als das, was ich heute beobachte. Weißt du, was ich meine?
Ich verstehe schon, was du meinst, und ich glaube, wir haben also zum Glück ja die Beziehungs- und Bindungsorientierung angestoßen und so groß in die Familien getragen und an vielen Stellen auch schon in Institutionen getragen. Das ist toll und das ist wertvoll. Nur es bleibt die Problematik, wenn all das Wissen, was wir da jetzt haben und der Blick, den wir auf Kinder einnehmen, wenn das zu To-Do-Listen verkommt, anstatt eine Haltung zu formen, dann habe ich unfassbaren Druck, das muss ich alles machen und wie soll ich das denn alles schaffen? Und von außen kommt noch mehr Druck, weil auch Arbeitswelt und Politik anders sind als vor 15 oder 20 Jahren. Das ist, glaube ich, das, was wir an vielen Stellen noch auflösen müssen, was einfach zu diesem neuen Weg Familie zu leben noch dazugehört und noch nicht ja richtig gut gelöst ist.
Ja, und da hat ja jede einzelne Familie genau null Einfluss.
Ja, da, im Grunde auf vieles hat man keinen Einfluss. Was man eben sich wirklich angucken kann, ist dann in dieser Zeit, wenn das Baby da ist, wo liegen tatsächlich meine Möglichkeiten doch in Selbstbestimmung zu kommen? Wo liegen meine Möglichkeiten, meine Erwartungshaltung anzupassen und nicht ja unter diesem Dauerdruck einzubrechen?
Ja, absolut. Ich habe, also du hast eben gesagt und ich hatte das auch am Anfang gesagt, dass dieses Thema bedürfnisorientiert und bindungssicherndes Elternsein, der ist ja, dieser Begriff ist ja so aus der modernen Pädagogik gar nicht mehr wegzudenken. So zum Glück. Absolut zum Glück so. Und der beinhaltet ja auch, dass wir natürlich nicht nur die Bedürfnisse der Babys sehen, die natürlich unglaublich wichtig sind und auch unglaublich prompt beantwortet werden wollen. Je jünger ein Baby, je weniger Zeit habe ich eigentlich, um ein Bedürfnis, das ich sehe, zu erfüllen. So, und dieser Begriff beinhaltet ja aber auch meine Bedürfnisse als Mutter. So, das ist ja das, was du eben gesagt hast. Und warum ist es eigentlich so wichtig, dass Eltern genau das auch sehen und ihre eigenen Bedürfnisse wahrnehmen und ihre eigene Entwicklung, die sie gerade machen, auch ja, verstehen, vielleicht aber erstmal überhaupt sehen, dass sie eine eigene Entwicklung haben. Warum denkst du, dass es Sinn macht, dass Eltern sich damit beschäftigen?
Weil ja im Grunde die Basis von allem dieses Beziehungsgeflecht ist. Und Beziehung kann immer nur funktionieren, wenn es allen Beteiligten gut geht. Dieses ausgelutschte Bild, ne, ich muss erst mir die Atemmaske aufsetzen, bevor ich mich um mein Kind kümmern kann, ist einfach immer noch total richtig und wichtig. Und wenn ich das nicht von Anfang an mitbedenke, dann wird es irgendwann schwierig. Das ist das, was ich in der Beratung sehe. Wenn ich Eltern habe, die von Anfang an dieses Bedürfnisthema nicht gut verstehen und überhaupt nicht an Selbstfürsorge denken und an die eigenen Bedürfnisse denken, dann sitzen die irgendwann vor mir, wenn die Kinder 2, 3, 4 sind und können einfach nicht mehr. Oder sagen, dieser ganze Bedürfniskram, das funktioniert alles nicht, jetzt müssen wir doch wirklich mal mit Strafen kommen oder so. Ne? Das ist so das, was passiert. Und ich glaube, was wirklich die wichtigsten beiden Aspekte daran sind, einmal zu sehen, dass Bedürfnis eben in beide Richtungen gehen muss, und wie ich von Anfang an eben auch auf meine Selbstfürsorge gucke, und zum anderen tatsächlich den Bedürfnisbegriff auch richtig zu verstehen. Der wird ja an vielen Stellen auch total missverstanden. Was ist denn eigentlich ein Bedürfnis? Was ist ein Wunsch? Oder was bedeutet zum Beispiel das Bedürfnis nach Lustgewinn? Das heißt nicht, sofort muss es mir gut gehen, sondern Bedürfnis nach Lustgewinn kann auch bedeuten, ich muss mal was durchhalten und merke dann, wie toll das ist, dass ich es durchgehalten habe und gewinne daraus Lust. Also das ist sehr differenziert zu sehen und nicht so einfach, wie es häufig dargestellt wird.
Und ich glaube, genau bei dem, also an diesem Punkt, wo wir die Eltern ins Boot holen und sagen, guck mal, für deine Kinder ist es auch ein Entwicklungsfortschritt, vielleicht nicht im ersten Halbjahr, im zweiten schon. Es ist auch ein Entwicklungsfortschritt, ein bisschen Bedürfnis aufschieben zu können. Also meiner Erfahrung nach kriegt man die Eltern damit ganz gut, zu sagen, hey, guck mal, wenn du immer so um dein Kind rumhelikopterst und immer nur dafür sorgen möchtest, dass es deinem Kind gut geht und dich überhaupt nicht wahrnimmst, so, dann kriegst du jetzt mit, genau, die Pädagogik redet von diesen Begriffen bedürfnisorientiert und bindungssichernd, aber der Entwicklung deines Kindes, dem tust du damit keinen Gefallen, weil wir ja, ich weiß gar nicht, wer war das denn, war das Bowlby, der diesen certain degree of dissatisfaction, wunderbar, also dieses gewisse Maß an Unzufriedenheit, also das ist der Entwicklung förderlich.
Genau, also ich spreche immer gerne in meinen Beratungen über Verwöhnen und versuche über diesen Begriff den Eltern klarzumachen, wo die Probleme liegen. Denn es gibt ja gutes Verwöhnen und es gibt ungutes Verwöhnen oder nicht sinnvolles Verwöhnen. Und es ist so schön, dass wir unsere Kinder heute verwöhnen dürfen. Aber ein nicht gutes Verwöhnen ist es eben, wenn ich meinem Kind in seiner Entwicklung im Weg stehe. Also wenn ich ihm jeden Tag die Schleife binde und es lernt nie, die Schleife zu binden, als ganz simples Beispiel. Oder wenn ich dabei kaputt gehe, wenn ich mein Kind immer wieder trage, obwohl mein Rücken längst nicht mehr kann. Das ist nicht sinnvolles Verwöhnen und damit stehe ich Bedürfnissen im Weg. Was ich auch gern nutze in der Beratung ist dieser Blick des Ich helfe dir. Das darf in unserer Haltung stecken. Und wenn mein Kind zum Beispiel sich nicht wickeln lassen will, aber die Haut immer wunder wird und ich muss es wickeln, dann ist es ein Ich helfe dir, wenn ich mein Kind irgendwann auch nehme und wickle, auch wenn es nicht will. Und da so auf dieser Gratwanderung für sich einen ganz guten Weg zu finden, nicht in ein ungutes Verwöhnen zu kommen, sondern die Bedürfnisse wirklich auch langfristig zu sehen und nicht nur kurz in dem Moment ein Bedürfnis nach, ich möchte jetzt keine unangenehmen Gefühle haben. Das ist so der Weg, der zu lernen ist und wo es ganz normal ist, dass wir das lernen müssen. Also es gibt auch Naturtalente, die haben das von Anfang an sehr gut drauf, aber die meisten Eltern nicht. Und das ist so dieser Weg, den wir alle gehen. Und da, wenn man das am Anfang häufig nicht so gut löst, dann ist das der Lernweg und es ist nicht Scheitern.
Ja, genau, Scheitern. Andere können das besser als ich. Ich krieg's nicht hin. So, damit habe ich auch, das höre ich auch wirklich viel. Und du vielleicht auch, dieses Gefühl, was Eltern haben, nicht genug zu sein oder das nicht irgendwie nicht so gut hinzukriegen, wie, ich weiß es nicht, wie die Frau auf Instagram oder vielleicht die Nachbarin oder die Frau, die im Mutter-Kind-Kurs neben mir sitzt. Was siehst du da oder was denkst du dazu? Was steckt da irgendwie so psychologisch hinter? Weil das ist etwas, was ich ganz stark beobachte, was mir häufiger passiert, dass Mütter den Eindruck haben, ich kann das irgendwie nicht oder die anderen können das besser.
Also da ist viel Angst drinne und ich merke, dass die auch teilweise mit der Bindungsorientierung zu tun hat. Da ist nämlich häufig die Angst, wenn ich halt so stolper auf meinem Weg, da mache ich die Bindung kaputt. Das ist wirklich was, was ich oft höre. Dann sitzen Eltern vor mir und beschreiben, Kind ist vielleicht gerade 2 oder 3, das und das ist schon nicht so gut gelaufen und ich habe total Angst, dass unsere Bindung nicht gut ist. Und da muss ich wirklich mit den Eltern immer sehr genau hingucken, was die alles Tolles tun für ihr Kind und wo die Bindung stark ist und vor allem auch, wie, also was man wirklich tun muss, damit eine Bindung kaputt geht. Ne? Das ist ja einfach wirklich groß, was man da einem Kind antun müsste. Und ja, ich denke, es hat viel mit dieser Angst zu tun, die tatsächlich durch diese Begrifflichkeit aufgekommen ist.
Siehst du eine Entwicklung, die wir vorher nicht hatten? Also das
Ja,
finde ich ganz
ja.
schön, dass dir das auch so geht.
Ja, das ist so, ne, die andere Seite der Medaille. Das ist ja immer, wenn irgendwas nach vorne geht, feiert man das so, aber
Ja.
klar, es bringt auch Probleme mit sich, die man dann eben auch noch beackern muss.
Ja, vielleicht können wir das hier direkt in diesem Podcast tun. Das heißt, diese Sorge, dass mein Kind keine gute Bindung zu mir entwickelt und die Eltern, die dann schon mal ein bisschen weitergelesen haben, die auch schon von Bindungsmustern gelesen haben, sorgen sich dann noch mehr und noch schneller. Vielleicht können wir da hier mal ein bisschen mit aufrollen. Das heißt, lass uns doch mal versuchen, was ist denn eigentlich eine sichere Bindung? Woran sehe ich das? Also im ersten oder in der frühen Kindheit, kannst du das greifen? Was sagst du dann in deinen Beratungen?
Also, dass mein Kind sicher gebunden ist, das hat sehr viel damit zu tun, wie feinfühlig ich auf mein Kind eingehen kann, wie zügig ich reagiere und dass das in einem einigermaßen häufigen Muster passiert. Nicht immer, sondern möglichst oft. Das ist es im Grunde schon. Mehr braucht es nicht. Und die Eltern, die zu mir in die Beratung kommen, ne, die kennst du auch, die haben so viel Wissen, die reagieren auf ihr Kind, die kümmern sich, die müssen sich in der Regel keine Sorge um ihre Bindung machen. Wirklich nicht. Das ist so der Punkt. Also da gehört gar nicht so wahnsinnig viel dazu und vor allem keine Perfektion, sondern meistens klappt das ganz gut. Das reicht dann schon aus. Und dann finde ich auch noch wichtig, die Bindungsforschung ist ja nicht abgeschlossen, sondern da passiert immer noch ganz viel. Und aktuell wird sehr viel dazu geforscht, dass es eben nicht nur ein Bindungsmuster gibt, sicher oder unsicher oder was auch immer, in den verschiedenen Ausprägungen, sondern dass es gut sein kann, dass ich eine sichere Bindung zu meiner Mama habe, eine unsichere zu meinem Papa und wieder eine sichere zu meiner Erzieherin in der Kita oder so. Also das ist nicht Personen. Also für mich als eine Person festgebunden, sondern es hat immer mit den verschiedenen Bindungspersonen zu tun und kann da unterschiedlich sein. Und das ist auch in Ordnung. Selbst wenn jemand an vielen Stellen ein unsicheres Bindungsmuster hat, heißt das auch nicht absolut konsequent, dass der für sein Leben Probleme haben wird. Das muss man auch immer so sehen. Also es ist einfach sehr, sehr differenziert. Und Angst ist kein guter Ratgeber. Deswegen versuche ich, Eltern auch immer in der Beratung runterzuholen aus all diesen großen, fast philosophischen Fragestellungen und wirklich zu gucken, wie läuft denn euer Alltag gerade? Wo sind denn so Probleme und wo sucht ihr Lösungen, um wirklich im Konkreten zu bleiben und nicht in diesem, ja, vielleicht habe ich damals was falsch gemacht und was wird das bedeuten, wenn mein Kind erstmal in der Pubertät ist und so, sondern wo stehen wir denn hier und heute und was können wir jetzt machen?
Ja, genau, das ist genau die andere Seite der Medaille. Also viel Information ist gut, Wissen ansammeln, sich mit Wissen zu versorgen, ist total gut und führt manchmal zu Ängstlichkeit tatsächlich. Ja. Und das macht es Sinn zu erkennen und sich vielleicht auch mal, das ist ja auch das, was in Kursen immer ganz gut geht, sich mit anderen Müttern auszutauschen und wenn es einen ehrlichen Austausch geben kann, das heißt, wenn da nicht irgendwas vorgespielt wird, dann ist das auch was ich finde, was sehr relativiert, was Mütter echt so sehr auf den Boden holt, zu sehen, ah, puh, das erleben andere auch so.
Das ist auch in der Beratung wirklich eine typische Situation, so ein richtiger Aha-Moment, wenn Eltern mir was schildern, was sie herausfordernd finden und ich sage, ach, das ist ein ganz typisches Thema, das haben ganz viele Familien irgendwie.
Ja.
Dann tut denen das so gut, weil häufig ist ja so, ja, dieses regulationsschwache Kind haben nur wir. In der ganzen Verwandtschaft kommt es nicht vor, in der ganzen Spielgruppe kommt es nicht vor. Also muss es ja an uns und unserem Erziehungsstil liegen. Und da die Eltern rauszuholen, das ist häufig schon der erste große Schritt und Moment, wofür sich dieser Austausch unter Eltern lohnt, wenn der ehrlich ist, oder wofür sich sonst auch eine Beratung lohnt.
Das ist auch so. Das heißt, wenn Eltern von Dingen hören, wie zum Beispiel von Temperamenten, die Kinder wirklich mitbringen. Das heißt, dass das Kind nicht zu 100% die Summe meiner Aktivität und meiner pädagogischen Aktion so ist, sondern dass Kinder wirklich Dinge mitbringen. Die kommen zur Welt und die sind natürlich nicht fertig und noch unglaublich formbar, aber da ist schon ganz, ganz, ganz viel. Das erlebe ich auch als einen großen Entspannungsmoment, wenn Eltern darüber informiert werden, ja. Ja, absolut. Ich würde so gerne mal deine krasse Erfahrung nutzen und mir mal angucken, was wir denn tun können oder was Eltern hilft, wenn sie diese Überforderung so krass stark spüren. Das heißt, wenn sie den Eindruck haben, die sind in so einem Hamsterrad und irgendwie ist es nur anstrengend. Und woran erkennen Eltern, dass sie eine Pause brauchen könnten? Und wie kann die aussehen, wenn ich doch gerade ein kleines Kind habe? Was sagst du dann?
Also da kann man ja im Grunde auch wieder von der kleinsten Situation kommen. Wenn ich ein Baby habe, was sehr viel schreit, dann hilft es meinem Kind nicht, wenn ich merke, in mir kocht die Aggression hoch und ich fange irgendwann an, mein Kind zu schütteln, sondern dann hilft es meinem Kind, wenn ich es mal kurz irgendwo hinlege, wo es sicher ist, am besten Boden, Bettchen oder so, und mal kurz rausgehe und durchatme oder jemanden anrufe und sage, ich kann nicht mehr, hilf mir oder so. Also nicht in der Situation bleiben und selber immer aggressiver werden, sondern eine Pause-Taste drücken. Das ist für das Kind in dem Moment besser als der andere Weg. Und das gilt auch im Großen der Familie, wenn ich merke, ich werde jeden Tag immer angespannter. Eigentlich habe ich schon fast gar keine Lust mehr, hier in diesem Zuhause zu sein. Dann ist es wichtig, nicht einfach irgendwie weiterzumachen und jeden Tag ein bisschen lauter zu brüllen, sondern wirklich zu sagen, jetzt muss ich mal gucken, an welcher Stelle ich mir eine Viertelstunde nehme, um mal aufzuschreiben und zu sortieren. Was geht hier gerade ab bei uns? Wo liegen die Probleme? Wo liegen fehlende Ressourcen? Wo könnten noch Ressourcen herkommen, um mal zu googeln, was kann ich tun? Also wirklich wie ein Break zu machen und mich zu informieren, mich auszutauschen, vor allem ehrlich und offen darüber zu sprechen. Das habe ich mir anders vorgestellt. Ich fühle mich überfordert. Das bedeutet nicht, dass irgendjemand sagen wird, du liebst dein Kind nicht richtig oder so, oder du bist eine schlechte Mutter oder ein schlechter Vater, sondern gerade wenn man sagt, ich schaffe das nicht alleine, ich brauche Hilfe, dann ist das eine unfassbare Stärke und ein ganz großer Mut. Und es wird leider immer noch beschämt, sich Hilfe zu suchen, egal ob es jetzt Elternberatung ist oder ob man sagt, ich glaube, ich habe eine Depression und brauche Psychotherapie. Das wird immer noch beschämt. Und da wirklich den Eltern Mut zu machen und zu sehen, dass das eine Stärke ist, zu sagen, ich komme hier gerade nicht weiter, ich brauche Unterstützung. Das muss, glaube ich, der Weg sein, sich ja das einzugestehen und dann eben wirklich die Zeit auch zu nehmen. Und weiß ich nicht, das Kleinkind auch dann mal vom Fernseher zu parken für diese Viertelstunde Google-Suche oder so, ist einfach in
Ja,
Ordnung.
definitiv. Das war ein privates Gespräch vor ein, zwei Tagen, wo ich gesagt habe, dass, genau, also wir haben zwei Söhne und die ganz fürchterlich entsetzlich früh aufgestanden sind immer. Oh, das waren einfach echt, wirklich echt was sind das denn? Lerchen, die einfach echt, die waren um 5 Uhr wirklich voller Energie, auch am Wochenende. Und ich habe gesagt, dass es bei uns, als der Jüngste ab 3 oder so, sind die morgens aufgestanden und durften fernsehen. Der Ältere hat das dann gemanagt und der Kleine ist mitgelaufen. Und da wurde ich so groß angeguckt. Echt, die haben, und das hätte ich von dir und gerade Pädagogen. Ja. Ich habe mich dabei schlecht gefühlt, weil ich dachte, oh Mann, das ist bestimmt nicht gut. Und mein armer Junge wird die erste Stunde morgens irgendwie hier direkt mit Kika irgendwie beschallt. Aber das hat mir wirklich das Wochenende und den Tag gerettet, ey.
Ja, das ist immer so der Punkt. Zum einen macht natürlich immer die Dosis das Gift, ne? Lernen deine Kinder immer bei Langeweile den Fernseher anzumachen oder lernen sie noch sieben andere Möglichkeiten? Das ist der eine Punkt. Und der andere ist eben wirklich auch die Individualität. Ich kann nicht von außen anhand eines Aspektes, den ich kenne, eine Familie beurteilen. Das ist ja auch leider was im Internet immer mehr kommt, ne? Dass man dann irgendeine Begebenheit erzählt oder sogar noch ein Foto teilt, wo irgendeine Mutter irgendwas ganz Schlimmes getan hat und sie dadurch kritisiert. Das ist einfach echt überhaupt nicht okay. Und da ist wirklich diese Erfahrung, die ich über die Jahre mit, ich weiß nicht, wie viel 100 Familien inzwischen gemacht habe, für mich so wichtig, auch Familien zu sehen, die aus anderen kulturellen Räumen kommen oder eben ganz besonders wenig Ressourcen mitbringen oder so. Und die genauso neutral zu sehen und zu gucken, was könnt ihr tun und was könnt ihr nicht tun und was ist noch okay, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der wirklich dabei hilft, solche Entscheidungen für sich dann auch noch mal zu bewerten. Können wir das so machen? Ist das in Ordnung oder nicht?
Ja, absolut. Das sehe ich auch so. Ja. Lass uns doch jetzt vielleicht mal ein bisschen weiter gucken mit Kindern, die ein bisschen älter sind. Das heißt, jetzt haben wir uns ja gerade so das erste Lebensjahr schön angeguckt. Was siehst du an belastenden Situationen oder womit plagen sich Eltern, wenn die Kinder Krippenzeit startet, wenn Krippen-Kita-Zeit startet. Was ist das, wo Eltern da strugglen oder in welche Fallen können sie da tappen? Was siehst du da?
Also das eine ist natürlich immer die Autonomiephase, wenn die kommt, die erste große. Das kann ja bei manchen Kindern schon sehr früh losgehen, bei anderen ist es kaum zu merken. Irgendwo dazwischen stehen sie ja alle. Und da wirklich für die Eltern zu verstehen, was da los ist und sich nicht reinreiten zu lassen von, ah, der macht das ja mit Absicht und das egozentrische, fiese Kind und tralala, ne? Also diese ganzen alten ja, Sprüche, die es über Kinder gibt, sich da nicht so reinreißen zu lassen, sondern wirklich zu gucken, wie geht's meinem Kind gerade, was braucht mein Kind, an welcher Stelle braucht das für mich auch eine große Gelassenheit von mir, trotzdem auch eine große Klarheit oder so, ist für mich ein großes Thema. Und das andere ist natürlich, sobald es in Betreuung geht oder in Kontakte mit anderen Familien geht, das Vergleichen auch mit anderen. Was ja dann nicht nur ist, dein Cousin konnte schon mit 10 Monaten laufen, ne, warum kannst du das noch nicht oder so, sondern das wird ja dann immer mehr, auch gerade das Emotional-Soziale wird dann sehr verglichen und so. Das sehe ich als große belastende Themen für die Eltern, weil da ja dann auch immer dranhängt, wann dürfen wir denn erwarten, dass unser Kind friedlich am Tisch mit isst, oder wann dürfen wir erwarten, dass die Einschlafbegleitung endlich vorbei ist oder
Ja,
so.
und genau. Ja, und zu vertrauen, ich glaube, das ist auch krass, krass, krass schwer. Zu vertrauen, dass das Kind das schon gut machen wird.
Ja, das hängt ja da immer dran, ne? Wenn ich mich so ins Außen begebe und so vergleiche oder diese alten Sprüche in meinem Kopf wirken lasse, dann ist da nur noch Platz für Angst und am Ende auch für eine Distanz zu meinem Kind und eben nicht für Vertrauen und für Beziehung.
Ja, das ist wirklich allen Eltern echt wirklich total, ach Mensch, ja, total zu wünschen, das hat ja fast was mit Mut zu tun, ne, zu sagen, okay, ich lasse das jetzt mal hinter mir, das, was ich so selber mitbringe, meine eigene Prägung und die entweder Stimme in meinem Kopf oder manchmal sind die ja auch real von Verwandtschaft, die irgendwie sich wundert, wie ihr das denn mit eurem Kind macht und Mensch, gerade wenn du Autonomiephase so ansprichst, dem müsst ihr doch jetzt mal sagen, dass das so nicht geht und der kann doch da jetzt nicht so rumbocken und das muss er auch mal klar eine Grenze gezeigt bekommen und da wünsche ich Eltern immer total, dass sie das, dass sie da echt ihrem eigenen Weg wirklich folgen. Also wenn sie diese Informationen haben, wie ein kluger Umgang mit Autonomie und Wut und Trotz so ist, nämlich, ah, okay, gut, du bist gerade wütend, ah ja. Das sagt, das ist kein Kampf gegen mich, dass du gerade trotzig bist und dich auf den Boden wirfst, sondern du kämpfst gerade mit dir selbst, dass Eltern da sich diesem Weg einfach echt wirklich mutig weiter folgen, trotzdem, was Oma oder Onkel Dieter so dazu zu sagen haben.
Ja, genau. Also da waren jetzt für mich auch zwei wichtige Punkte nochmal drin. Einmal wirklich das nicht persönlich zu nehmen, das Verhalten, sondern dahinter zu gucken nach dem guten Grund. Egal, ob mein Kleinkind mir vors Schienbein tritt oder mein Teenie mir die Tür vor der Nase zuknallt. Na, das ist, glaube ich, so ein wichtiger Schlüssel. Und der andere eben auch, was du sagst, Ermutigung. Also Mut haben ist was wir heute im Elternsein sehr brauchen. Und so richtig stark merkt man das tatsächlich dann, finde ich, sobald die Schule losgeht, dass man da Mut hat, zu seinem Kind zu stehen und nicht plötzlich nur noch diesen Blick von außen mit Noten und irgendwann mal Schulabschluss einnimmt, sondern wirklich Mut hat, die Beziehung an erste Stelle zu setzen und dann zu gucken, was kommt danach.
Ja, das stimmt. Ja. Inke, du sprichst also in deinem letzten Buch, das ich genüsslich gelesen habe, vom Müssen zum Wollen, sprichst du davon, dass Eltern sich mit ihren Kindern weiterentwickeln. So, dass wir nicht Eltern sind, so Bums, das bin ich jetzt und jetzt mache ich mal meinen Job, sondern dass das ein Fluss ist, dass es echt unglaublich dynamisch ist. Kannst du das vielleicht mal noch ein bisschen so zum Abschluss unseres Gespräches hier ein bisschen ein oder ein bisschen einkreisen, was du damit meinst? Also in welchen Punkten können sich Eltern weiterentwickeln in den ersten 3 Jahren? Was siehst du da?
Also im Grunde kann man ja all das nehmen, was wir jetzt so angesprochen haben, dieses Gefühl der Fremdbestimmung, diese Ängste, die kommen, wenn man vergleicht, die kommen, wenn man viel Wissen über Bindung hat oder so. Das sind ja alles Aspekte, die uns nicht lähmen sollten, sondern die eine Konstruktivität anstoßen dürfen. Was mache ich denn damit? Na, wie gehe ich damit um? Und die bringen ja Veränderung mit uns. Also wirklich auch, das ist ja persönlichkeitsbildend, wenn man Elternteil wird. Das ist, glaube ich, so das, was ich darin sehe. Und ich fand es neulich so schön, da gab es bei Instagram irgend so einen Beitrag, jedes meiner Kinder hat eine andere Mutter. Weil das genau so ist, ne? Bei meinem ersten Kind habe ich vieles noch lockerer gesehen und anderes verkrampfter und beim zweiten war es anders und beim dritten war es nochmal wieder anders. Und heute bin ich anders. Also wenn ich heute nochmal wieder ein Baby bekäme, wäre es anders als bei meinem ersten Sohn vor 20 Jahren. Ich verändere mich da ja ständig mit und ich finde Eltern, das ist für mich, ich schreibe das auch gern klein, weil das für mich so ein Verb ist, ne? Man macht wahnsinnig viel als Eltern. Man ältert so rum. Und das ist ja wirklich eine beständige Arbeit, immer wieder an mir und an der Beziehung zu meinem Kind. Und das ändert sich gar nicht so groß zu dem, was wir von den Kindern erwarten. Die Kinder brauchen Ich-Kompetenz. Wie funktioniere ich? Wie ticke ich? Was brauche ich, um Sozialkompetenz ausbilden zu können, um mit anderen zurechtzukommen? Und im Kleinen ist das genau das, was wir auch als Eltern die ganze Zeit tun. Mich besser kennenlernen, mich verstehen in dieser neuen Situation, die so emotional fordernd ist, mich verändern, an bestimmte Dinge anpassen, meine Erwartungshaltung anpassen, um dann mit meinem Kind wieder besser zurechtzukommen. Und das ist ja auch der Weg, der vom Müssen zum Wollen so beschrieben wird, ne? Erst der Blick auf mich, bis ich am Ende mit meinem Kind und unserem Alltag anders umgehen kann. Und das hat ganz, ganz viel mit diesem Wort Erwartungshaltung zu tun.
Ach, Inke, du sprichst mir so aus der Seele, das macht total Spaß, mit dir zu reden.
Das ist schön, ja, mir gefällt es auch.
Du bist wirklich, du weißt, wovon du sprichst, ey. Das finde ich ganz, ganz, ganz toll. Und ich bin wirklich dankbar für, dass du das nicht nur so für dich behältst, sondern dass du das aufschreibst.
Ja, sehr gerne. Ich sage ja immer, das Schreiben ist mein Atmen, von daher.
Das, genau, und das, genau, das, und ich wünsche dir, dass du ganz, ganz viel weiteratmest, ganz tief und häufig. Und ja, guck mal, ich habe ja gesagt, ich war am Anfang ein bisschen aufgeregt vor dem Gespräch mit der Inke Hummel. Und das bin ich jetzt gar nicht mehr. Also es hat total toll, hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, mit dir zu reden.
Ja, vielen
So.
Dank für die Blicke und die Fragen.
Ja. Danke für deine Bereitschaft, da zu antworten. Und vielleicht war es ja gar nicht das letzte Mal. Also ich glaube, Ansatzpunkte und Themen, zu denen du dich als Profi hier outest, gibt es genug. Und vielleicht finden wir noch mal ein schönes Thema.
Sehr gerne.
Herzlichen Dank, liebe Inke Hummel, und hoffentlich vielleicht bis bald.
Tschüss.
Tschüss. Was für ein tolles Gespräch und was für eine tolle Erinnerung daran, dass Elternsein nicht immer leicht ist, aber so unglaublich wertvoll. Vielleicht steckst du gerade mitten in einer Phase, die sich schwer, überfordernd oder einsam anfühlt mit deinem Kind. Vielleicht zweifelst du manchmal an dir selbst. Und wenn ja, lass dir bitte sagen, du bist nicht allein und du machst es besser, als du denkst. Es gibt überhaupt keine perfekte Anleitung, keine universelle Wahrheit, wie Elternsein richtig ist. Das, was zählt, ist, dass du da bist, mit deinem Herzen, mit deiner Liebe und mit dem Versuch, es gut zu machen. Dass du jeden Tag aufs Neue versuchst, es so gut zu machen, wie du kannst, das ist das, was dein Kind braucht und was du auch selbst brauchst, um dich gut zu fühlen. Hab den Mut, deinen eigenen Weg zu gehen, auch wenn der manchmal anders aussieht als bei anderen Menschen. Lass dich nicht verunsichern von Stimmen von außen. Du darfst auf dich vertrauen. Du darfst dich selbst wichtig nehmen und du darfst Fehler machen. Denn genau da wächst Verbindung und genau da wächst auch Vertrauen zu dir selbst. Danke, dass du uns heute zugehört hast. Vielleicht hast du etwas mitgenommen, das dich stärkt, etwas, das dich daran erinnert, du bist genug und du machst einen richtig, richtig guten Job. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann tue uns doch noch zum Schluss den Gefallen und hinterlasse uns ein Like auf der Plattform, wo du diesen Podcast gerade hörst. Das kostet dich nichts und für uns ist es die Möglichkeit, zukünftig noch mehr ausgestrahlt zu werden und noch eine größere Reichweite zu bekommen. Vielen Dank und bis zum nächsten Lieblingselternsonntag. Tschüss!